Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Zwei Handelstage in Folge mit einem Intraday-Reversal, das war bereits kein gutes Signal für den breiten Aktienmarkt. Wir hatten bereits zur Wochenmitte deutlich die Banken und die REITs unter Druck und die setzen der Wall Street erneut zu, dieses Mal auch mit Turbulenzen bei europäischen Banken und insbesondere bei den Aktien der Deutschen Bank. Dieses Wochenende wird erneut mehr Klarheit bringen, auch was die First Republic betrifft und den Verkauf der Silicon Valley Bank. Ansonsten stehen die Aktien von Activision im Fokus. Hier geht es bergauf, die Regulatoren in Großbritannien sehen nun doch nicht die Gefahr, dass der Wettbewerb durch eine Übernahme von Microsoft nachlässt. Wir hatten zwei Handelstage in Folge, immer wieder ein sehr starkes Intraday-Reversal an der Wall Street, auch gestern. Der Tech-Sektor versucht, den gesamten Markt zu tragen. Wir sehen also Verschiebungen bei den Positionierungen. Das trägt den Tech-Sektor ein Stück weit. Andererseits gestern aber erneut im Tagesverlauf deutliche Kursschwäche bei den Aktien der Regionalbanken und bei den REITs, bei den Real Estate Investment Trusts. Gleichzeitig gestern ein starker Anstieg des Goldpreises und ein deutlicher Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Das waren alles Signale, dass diese Erholung gestern auf sehr, sehr wackeligen Beinen stand. Und wir sehen einmal mehr, dass die Worte von Jerome Powell von der US-Notenbank zu weiteren Zinsentwicklungen am Anleihemarkt nicht geglaubt werden. Jerome Powell betonte ja nun bei der Tagung, dass basierend auf seinen aktuellen makroökonomischen Schätzungen und den Schätzungen, nach denen die US-Notenbank geht, dass er sich Zinssenkungen in diesem Jahr nicht vorstellen kann. Really? Also der Anleihemarkt sagt ganz anderes. Auch heute Morgen wieder sinken die Renditen der US-Staatsanleihen weiter. Wir sehen eine inverse Zinskurve, die deutlich weniger invers wird. Ein Warnzeichen, dass eine Rezession in den USA bevorstehen dürfte. Und wir preisen mittlerweile, wenn man sich die Fed Futures mal anschaut, ein Zinsniveau von etwa 3,85% an zum Jahresende. Das bedeutet, dass der Anleihemarkt, der gestern noch etwa 80 Basispunkte Zinssenkung eingepreist hat, der Anleihemarkt preist jetzt 120 Basispunkte an Zinssenkungen ein und signalisiert, dass die amerikanische Konjunktur droht, erheblich abzukühlen und dass die amerikanische Notenbank dementsprechend handeln muss. Man glaubt also nicht so recht den Worten der amerikanischen Notenbank, was den Rückgang der Renditen natürlich auch sehr stark mit antreibt, ist die wackelige Situation der US-Regionalbanken und auch der europäischen Banken, wobei man hier, finde ich, nochmal ganz klar unterscheiden muss zwischen dem, was der Markt macht, sehr emotionsgetrieben aktuell, und der tatsächlichen Nachrichtenlage. Und ich finde, das trifft insbesondere heute Morgen auf die europäischen Banken zu. Wenn wir uns heute Morgen mal die Kreditausfallversicherungen auf die Deutsche Bank anschauen, auf die fünfjährigen Kreditausfallversicherungen, ein Anstieg von etwa 18%. Und wir liegen damit nur noch leicht unter dem Niveau des Zenits im Umfeld der Pandemie, als die Pandemie quasi zu den Lockdowns geführt hat. Also wachsende Sorge, dass die Deutsche Bank möglicherweise der nächste Wackelkandidat sein könnte. Ich hatte mich heute Morgen nochmal mit Professor Sascha Steffen ausgetauscht von der Frankfurt School of Finance, und er betont, dass die Deutsche Bank ausreichend Barmittel hat, um alle Einlagen zu bedienen, wobei im kurzfristigen Bereich in der Tat auch sehr viele Kundeneinlagen vorhanden sind, die nicht versichert sind sozusagen. Aber dass die Credit Default Swaps nicht nur bei der Deutschen Bank, die Deutsche Bank, da sieht man es besonders, sondern auch bei anderen europäischen Banken nach oben schießt, das war nach dem, was man sich bei der Credit Suisse und UBS-Übernahme geleistet hat, eigentlich absehbar. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, die Additional Tier 1 Anleihen, die man letztendlich komplett ausfallen lässt im Zuge der Übernahme. Und am Rande bemerkt, man hatte laut des Prospektes auch die Option, diese Art von Anleihen ausfallen zu lassen. Das stand ganz klar quasi in einer Fußnote des Prospekts drinnen. Das hatten wir hier auch vor einigen Tagen in meinem Livestream mit Professor Steffen besprochen. Das war also regulatorisch durchaus möglich, was da gemacht wurde. Nur hat man eben im Nachhinein gemerkt, dass viele anscheinend das Prospekt gar nicht gelesen haben. Und das wird übrigens heute Morgen auch bei CNBC berichtet. Also es ist nicht so, dass das, was hier gemacht wurde, unrechtens ist. Das war regulatorisch und laut den Statuten, laut dem Prospekt, alles richtig. Man hatte diese Option und man hat diese Option gezogen. Aber damit war auch klar, dass ein Weckruf durch ganz Europa gehen würde, nach dem Motto, naja, also wenn ich als Inhaber dieser Art von Anleihen quasi ähnlich behandelt werde oder benachteiligt werde im Vergleich zu Aktionären, die Aktionäre der Credit Suisse haben ja keinen Komplettverlust, die haben einen hohen Verlust, aber keinen Komplettverlust und werden immer noch in Teilen bedient durch UBS-Aktien. Also es entstand der Eindruck, dass man als Aktionär dem Eigenkapital quasi der ATH1-Anleihen vorgestellt ist. Und ein Tag später hatte ja nun auch die EZB und die European Banking Authority, die EBA, in einem gemeinsamen Statement erklärt, also Guys, das, was hier in der Schweiz passiert ist mit der Credit Suisse und diesen Anleihen, das wird in Euroland nicht der Fall sein. Man wird hier ganz klar beachten, dass im Ernstfall quasi zuerst die Aktionäre ausradiert werden und erst dann die Inhaber dieser Anleihen. Regulatorisch gesehen sind Additional Tier 1 Anleihen quasi mit Eigenkapital gleichzusetzen. Das ist vollkommen richtig. Aber die Tatsache, dass man dieses Statement rausgegeben hat, hat ja eigentlich schon signalisiert, dass natürlich viele Investoren jetzt erstmal da sitzen und sagen, Moment mal, wer ist der nächste und schwächste Kandidat in Euroland? Und drohen mir hier, wenn ich diese Anleihen im Portfolio halte, im Ernstfall eventuell auch ein Komplettverlust. Das heißt, das, was wir jetzt hier erleben, ist ein Rattenschwanz verursacht durch die Ereignisse der Credit Suisse Übernahme. Nochmal, die rechtens war, also der Komplettausfall, regulatorisch und im Börsenprospekt, also im Prospekt ganz klar dargestellt. Und nochmal, der Markt für diese Additional Tier 1 Anleihen in Europa ist sehr wichtiges für den Bankensektor, ist ein wichtiges Finanzierungsinstrument für den Bankensektor. Nochmal, wir haben heute keine wirklich großen Nachrichten im Bankensektor. Das zeigt auch, dass wir mittlerweile einen sehr emotionsgetriebenen Markt haben. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und ich finde auch gerade in der Berichterstattung und gerade wenn man selbst da sitzt, quasi als Börsianer, muss man sich auch vor Augen halten, was ist Angst, die Emotion Angst, wie realistisch ist diese Angst und ist das, was hier gerade passiert, möglicherweise auch eine Übertreibung. Ne? Banken haben immer mit Vertrauen zu tun. Und das Problem ist, dass eine Vertrauenskrise, so wie wir sie aktuell haben, wir haben noch keine Bankenkrise, aber eine Vertrauenskrise, wenn die Regulatoren falsch kommunizieren oder gar nicht kommunizieren. Die Rede von Christine Lagarde im Zuge ihrer Tagung war sehr enttäuschend, was die Aussagen zum Bankensektor betrifft. Nach dem Motto, wir sagen lieber erstmal gar nichts Detailliertes, weil das kann nur nach hinten losgehen. Kommunikation ist hier sehr wichtig, weil ansonsten eine Vertrauenskrise sehr schnell in eine Bankenkrise überschwappen kann. Die Frage ist, wie reagiert man und wie hält man dagegen? Und das bringt mich hier zu den Vereinigten Staaten. Und zu einer Frage, die hier zunehmend diskutiert wird, werden die Regulatoren in der Lage sein, die Turbulenzen bei den Regionalbanken aus der Welt zu schaffen, bevor langfristiger Schaden in anderen Bereichen der Wirtschaft und Branchen angerichtet wird. So, das sind nämlich genau diese Zweiteffekte. Ne, wenn die Wirtschaft abkühlt, und Unternehmen, die hoch verschuldet sind, haben jetzt schon Schwierigkeiten, Kapital aufzutreiben. Wenn in diesem Umfeld jetzt bei den Regionalbanken Risikoaversion zunimmt und bei Marktteilnehmern und der Zugang zu Kredit wird verknappt, dann haben Unternehmen, die bereits höher verschuldet sind, natürlich auch Schwierigkeiten. Oder nehmt mal den Bereich der Real Estate Investment Trusts. Wir sind übrigens gerade dabei, hier einen Gesprächspartner, einen Termin zu finden, um das Thema mal auch hier ähnlich wie das Thema Banken ein Deep Dive zu machen. Professor Steffen hat hier einen wunderbaren Kandidaten vorgeschlagen, den wir hier hoffentlich nach meiner Rückkehr aus Deutschland, ich werde nächste Woche in Deutschland sein, für ein Interview hier bei uns haben, werden Livestream mit euch. Ihr könnt also wieder viel und fleißig mitdiskutieren. Ein echter Kenner für den REITs-Bereich und auch ein neutraler Kenner. Es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, der die Situation wirklich aus der Vogelperspektive betrachten kann. So, aber ich will zu diesen Zweiteffekten nochmal kommen. Die Ratingagentur Moody's hat gestern Nachmittag gewarnt, dass ja das Basisszenario ist weiterhin, dass die Regulatoren in der Lage sein werden, die Situation bei den Regionalbanken zu stabilisieren. Das ist Basisszenario, sagt Moody's. Aber das Risiko, dass langfristiger Schaden in anderen Bereichen angerichtet wird, nimmt zu. Und jetzt bringe ich euch ein Beispiel. Wir haben also Schätzungen, dass etwa 67% kleiner Unterschied, muss direkt mal nachschauen, es sind 67%, so ist es, immer noch sehr viel, aller kommerziellen Immobilienkredite. 67% aller Commercial Real Estate Loans liegen bei Regional- und Kleinbanken, nicht bei den Großbanken. Und hier kann sehr schnell quasi ein negativer Loop entstehen. Wir haben einerseits die Regionalbanken, die mehr Liquidität halten müssen, die weniger Kredite vergeben, was infolge dem Bereich der kommerziellen Real Estate Loans treffen kann. Gleichzeitig haben wir aber auch das Problem, wenn die Commercial Real Estate Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, neue Kredite zu bekommen und wir haben eine schwächere Wirtschaft, die Auslastung der Büroflächen lässt nach, Mieten geraten unter Druck, dann können hier natürlich auch Schieflagen entstehen, die dann wieder auf den Bilanzen der Banken Schaden anrichten. Und das ist einer der Gründe, weshalb die REITs und die Regionalbanken beide im Schlepptau miteinander abverkaufen, massiv abverkaufen. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, dass heute für mich einer der ersten Tage ist, insbesondere bei den Regionalbanken, bei den stärkeren Regionalbanken und auch bei den REITs, bei den großen REITs, auch mal zuzugreifen, weil das Ausmaß des Abverkaufs und das Ausmaß an Angst, das auf diesem Niveau reflektiert ist und technisch gesehen diese beiden Sektoren so stark überverkauft sind, dass in der kommenden Woche eigentlich zumindest mal ein relativ kräftiger Bounce bevorstehen dürfte. Was hier mit reinspielt, ist das Wochenende. Wir haben jetzt zwei Wochenenden in Folge mehr Breaking News als während der Handelswochen. Und wir dürften auch an diesem Wochenende wieder wesentlich mehr Klarheit bekommen. Punkt 1, das sind die drei Faktoren, die man hier im Auge behält. Punkt 1, wie geht es bei der First Republic Bank weiter? Im Prinzip ist klar, dass ein Kapitaleinschuss ohne Rückendeckung der Regulatoren und bestimmte Garantien der Regulatoren nicht funktionieren wird. Keine Bank wäre so wahnsinnig, die gesamte Bank mit allen Liabilities zu übernehmen, es sei denn, es gibt irgendeine Form von Staatseingriffen, also eine Kombination. Wir haben Berichte von Barron's heute Morgen, dass an diesem Wochenende hier mehr Klarheit geschaffen wird und auch mehr Klarheit geschaffen wird, was den Verkauf der Reste der Silicon Valley Bank betreffen. Die FDIC hofft, dass an diesem Wochenende ein Verkauf der Firma, also der verbleibenden Werte quasi und Liabilities der Silicon Valley Bank gemeldet werden können. Das berichtet Barron's. Und Bloomberg berichtet auch, dass die Customers Bank Corp einen möglichen Kauf oder Teilkauf der Silicon Valley Bank in Erwägung zieht, potenziell mit anderen Co-Investoren zusammen. Also nochmal, Ganz wichtig, und ich hatte das diese Woche schon gesagt, ne, die Leute fokussieren sich viel zu sehr auf diese, hat jetzt Janet Yellen diesen einen Satz gesagt zu den Kundeneinlagen oder den anderen und was bedeutet jetzt der eine Satz im Vergleich zum anderen? Look, der Staat wird das machen, was der Staat machen muss, um die Kundeneinlagen zu garantieren. Ja? Und auch da dürften wir nächste Woche mehr Klarheit bekommen, wie das vonstatten gehen soll. Aber der Staat wird alles Erdenkliche tun, was notwendig ist. Das wurde auch schon gesagt. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter handelsblatt.com/mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert, mit dem ihr Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für 1 Euro testen könnt. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps aus Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Der Fokus ist viel zu stark auf das, was Yellen gesagt hat. Der Fokus sollte viel stärker auf die First Republic Bank sein, weil hier sehr schnell gehandelt werden muss. Es sind zig Milliarden Dollar abgeflossen. Die First Republic hatte ja nun selber vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass man sich mehrere 10 Milliarden Dollar an Kapital reinholen musste, um die Lage zu stabilisieren. Und nach 40% Kapitalabzügen der Kundeneinlagen, das sind alle Schätzungen, ja, was die Kundeneinlagen betrifft, ist die Bank essentiell nicht mehr betriebsfähig. Das ist im Prinzip Hauptfokus. Wie wahrscheinlich ist, dass First Republic eine Lösung geben wird? Guys, 99%. Denn wenn man First Republic kollabieren lässt und nicht rechtzeitig agiert, dann nimmt das Ansteckungsrisiko im gesamten Regionalbankenbereich wieder zu. Also nochmal, dieses Wochenende, sehr wahrscheinlich werden uns Lösungen präsentiert für First Republic. Der zweite Faktor, mehr Details zum Verkauf der SVB. Der dritte Faktor, im Wochenverlauf, mehr Klarheit um die Garantien der Kundeneinlagen in den USA. Das sind alles keine schönen Themen. Ich kann auch gut verstehen, wenn man sich die Kommentare in den Community Boards durchschaut, ne? Das ist alles Hokuspokus und wie weit kann der Wahnsinn noch getrieben werden? Alles schön und gut. Aber man hat immer eine Wahl, ne? Aufregen, schreien, diskutieren, Emotionen in den Vordergrund stellen oder handeln und versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen mit einem kühlen Kopf. Und die zweite Alternative war schon immer meine Lieblingsalternative und letztendlich gesehen kommt es darauf an, hier eine Beruhigung mit reinzuholen, auch was die Deutsche Bank betrifft. Denn auch da haben wir ja essentiell gesehen keine wirklich großen Nachrichten erhalten. Sehr, sehr emotionsgetrieben und die Lawine ausgelöst durch Credit Suisse und UBS und die Entscheidung, das ausfallen zu lassen. War übrigens ganz spannend zu sehen, dass der sogenannte Credit Roundtable, das ist eine Lobbygruppe, in der viele der großen Fixed Income Asset Manager drin sind, die haben sich entschieden, nicht zu klagen, was den Ausfall dieser AT1-Anleihen der Credit Suisse betrifft. Warum sollten sie auch klagen? Es stand im Prospekt drin, dass diese Option gezogen werden kann. Da gibt es ehrlich gesagt auch nichts zu klagen. Lest das nächste Mal halt den Prospekt. Da steht's drin. So, und damit will ich das Thema Banken mal abhaken. Ich bin also eher zuversichtlich, dass wir hier übers Wochenende mehr Klarheit bekommen, um auch letztendlich gesehen bei diesem emotionalen Abverkauf, den wir jetzt in den letzten Tagen wieder erlebt haben, zumindest eine Gegenbewegung zu verursachen. Ändert aber nichts daran, dass ein Thema im Raum stehen wird und das sind die Zweiteffekte. Wo sehen wir sie? Wer wird betroffen sein? Welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? Und Paul hat selbst gesagt, wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft haben wird. Ich persönlich bin immer mehr davon überzeugt, dass Jerome Powell als einer der größten Pfeifen der Notenbankchefs in der Geschichte der Vereinigten Staaten eingehen wird. Also in diesem Umfeld, in dem wir jetzt sind, die Zinsen weiter anzuheben. Ja klar, keine Zinsanhebung hätte das Signal sein können von Panik. Aber wir hatten Zinsanhebungen in der Schweiz, 50 Basispunkte. In Großbritannien 25, in den USA. Und nochmal, wir haben die Details zu der US-Notenbankbilanz bekommen gestern Abend. Die US-Notenbankbilanz ist wieder um knapp 100 Milliarden Dollar gestiegen. Kein QE, nochmal, ich weiß, die gehen die Meinung weit auseinander. Viele schicken mir private E-Mails und sagen, Koch, das ist Stück weit eben doch QE. Klar, wenn ich Anleihen einreichen kann, zu 100% Wert, ne, die eigentlich nur 80% wert sind, meinetwegen, dann ist der Gap Stück weit QE. Richtig. Aber im weitesten Sinne, und das wird heute Morgen auch nochmal betont, nehmen hier die Banken quasi Kredite auf, quasi, hinterlegen ihre Anleihen, bekommen Kredite, das ist kein QE. Und deshalb hat ja selbst Jerome Powell betont, die QT, Quantitative Tightening, geht weiter. Die Bilanz wird weiter abgebaut, die amerikanische Notenbankbilanz. Ja. Eigentlich vollkommener Wahnsinn, diesen Spagat hinzukriegen. Aber gut, so be it. Ja. Also von daher, ja, hacken wir das Thema mal ab. Wir haben ansonsten heute noch die Daten zum Servicebereich und zur Industrie, der für den Monat März in den USA. Das wird hier viel Beachtung finden an der Wall Street, weil jetzt natürlich die Frage der Wahrheit kommt. Ne? Also wie stark kühlt die Wirtschaft denn ab und sehen wir das? Und vor allen Dingen, wie wird der Markt denn darauf reagieren? Ich bleibe bei meiner These, dass die sinkenden Renditen bei Staatsanleihen, und wir sehen das ja ansatzweise heute schon, ja, diese Phase, in der sinkende Renditen der Staatsanleihen gefeiert werden von der Aktienseite, nach dem Motto, ist doch great, wenn die Renditen sinken, werden Aktien interessanter, Bewertung und so, vollkommen richtig. Aber es ist ein Weckruf, dass sinkende Renditen nach einer Rezession schreien und die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienmarkt dann eben doch Stück weit auch mit Renditen runterlauft, ist gegeben. Also ich bleibe dabei, Rallies, starke Rallies, für mich, ist keine Empfehlung, jeder soll sein eigenes Ding machen, aber in Rallies hinein shorten und vor allen Dingen auch nicht glauben, dass der Big-Tech-Sektor quasi die eierlegende Wollmilchsau ist. Ja, der Big-Tech-Sektor ist im Umfeld einer Rezession bis zu einem gewissen Grad immun. Man kann Preisanhebungen leichter durchsetzen. Richtig, man hat viel Cash in der Bilanz. Auch richtig. Ein gewisses Maß an Stabilität. Big Tech performt im Umfeld einer Rezession oft besser. Richtig. Aber die Bewertung vieler Big Tech-Aktien, die jetzt erreicht ist, ist mittlerweile ziemlich wuchtig. Wir haben eine Repositionierung von Kapital. Das Kapital wird verlagert raus aus Banken, raus aus REITs, raus aus Industrie, rein in Big Tech. Also das potenziert sich im Prinzip im Big Tech-Sektor, die Insel der Glückseligen, denn irgendwo muss die Kohle ja hin am Aktienmarkt. Und das facht aber die Gefahr an, dass Bewertungen übers Ziel hinausschießen. Wir brauchen nur leichte Enttäuschung in dem Sektor bei den Aussichten von irgendeinem der großen Tech-Giganten und dann gerät das auch mit ins Rutschen. Deshalb bleibe ich also nach wie vor vorsichtig und versuche in erster Linie Kapital zu schützen. Eine Aktie wird heute deutlich zulegen gegen den Trend, das sind die Aktien von Activision. Und zwar haben die britischen Regulatoren in einer neuen Untersuchung die Frage, also nimmt der Wettbewerb nach, wenn Microsoft Activision übernimmt oder nicht. Und die neueste Untersuchung der britischen Wettbewerbsbehörden zeigen also, dass der Wettbewerb nicht wirklich benachteiligt wird. Das ist das jüngste Ergebnis. Also steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass Microsoft diesen Deal eben doch zustande kriegen kann. So, die Activision dementsprechend freundlich. Ansonsten, was haben wir ansonsten noch? Wir haben ein paar Analystenkommentare von RBC zu Wells Fargo, zur US Bank. Bei Wells Fargo sinkt das Kursziel auf 42, bei der US Bank auf 49, bei Truist auf 54, bei PNC Bank auf 167, bei BNY Mellon auf 44. Wir sehen also rasierte Kursziele auf breiter Front bei RBC Capital für den Bankensektor. Und wir haben, zu Block Atlantic Securities, sind jetzt nicht besonders groß, Atlantic Equities, um genau zu sein, die jetzt Block abstufen von Übergewichten auf neutral, Kursziel $70. Das wäre eigentlich schön, $70, muss man sagen, ne? Wenn man sich den aktuellen Kurs anschaut. Und nochmal, auch wenn in diesem Bericht von Hindenburg Research sehr viel Prosa integriert ist, Das ist typisch für die Berichte von Hindenburg Research, darf man eins nicht vergessen, man muss dem Stück weit auch zuhören, weil Hindenburg Research in der Vergangenheit eine ziemlich hohe Trefferquote hatte. Und im Schnitt die Aktien, die man quasi im Visier hatte, eben doch auch 3 und 6 Monate später oft niedriger notierten. Also Hindenburg Research darf man hier nicht vollends quasi in den Wind schreiben. Ne? UBS zu Oracle, Kursziel $90 wird angehoben. Lululemon, TD Cowen, Kursziel $470, leicht reduziert. Und McDonald's wird empfohlen bei TD Cowen mit einem Kursziel von $299. Habe ich was vergessen? Schauen wir nochmal auf die kommende Woche. In der nächsten Woche werden sehr viele Inflationsdaten im Fokus stehen. Euroland meldet die Verbraucherpreise für den März und die USA den PCE für den Februar am Freitag. Beide Daten, der PCE nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir die Verbraucher- und Erzeugerpreise schon haben. Abgesehen davon haben wir Wirtschaftsdaten aus China für den März, Industrie- und Dienstleistungssektor. Die Daten werden am Donnerstag gemeldet und wir haben nächste Woche am Dienstag und Mittwoch die ersten Senatsanhörungen und Anhörungen im Repräsentantenhaus zu den jüngsten Zusammenbrüchen der Banken hier in den USA. Was Ergebnisse betrifft, bleibt es noch relativ ruhig nächste Woche. Wir haben nächste Woche Walgreens unter anderem am Dienstagabend, Lululemon und Micron auch am Dienstag und Intel dann der Analystentag am Mittwoch, der viel Beachtung finden wird. Also, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Behaltet einen kühlen Kopf, Reis. Das ist jetzt wirklich, worauf es ankommt in diesem Umfeld. Wir sehen uns am Montag wieder. Heute ist Freitag, Freitagabend mache ich nie die Closing Bell, ist er denn, es passiert heute noch irgendetwas Außergewöhnliches, dann würde ich mich heute Abend nochmals zu Wort melden. In diesem Sinne, bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.